Pro und Konter diese Woche wieder in Originalbesetzung. Wir haben es nur kurz ausgehalten, ohne einander. Wir reden jetzt über den FC Zürich, wo irgendwie das mit dem Shooter im Sommer verliert zu haben scheint. Wir reden über Ferrari, wo das mit dem Autofahren irgendwie auch nicht mehr ganz so gut herbekommt wie auch schon. Und im Schwingen, ja, da haben sie Zeit aus den Augen verloren. Das und mehr jetzt.
Pro und Konter.
Sportstreitgespräch mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Neue Woche, neues Glück, sagen wir da. Der Herr Kessler muss husten und freut sich gleichzeitig aber auch darüber, dass wir am Dienstag Mittag wieder in unserem schönen Studio sitzen und über einen bunten Strauß an Sportthemen dürfen schwätzen. Ich habe das Gefühl, es könnte einigermaßen heiter werden. Wir müssen einiges nachher besprechen, nachdem ich letzte Woche abwesend war und nur die Schlagzeilen gelesen auf dem Podcast. Ich hatte leider keine Zeit, das zu hören. In den Tiefen des finnischen Wald war so viel los, dass ich nicht zum Podcast hören konnte.
Ah, in aber, Finnland war man.
Man war in Finnland, absolut, ja. Ja. Ich denke, ich nehme an, wo es ein bisschen kühl ist.
Und?
Dummerweise war das Timing etwa gleich wie da. Da war es ja offenbar letzte Woche auch kühl gewesen. Jetzt schön auf die Hitze bin ich wieder aus dem kühlen Norden zurück. Ja, es war angenehm gewesen. So zweimal am Tag leichter Regen. Aber nie so viel Regen, dass man müssen sagen, es wäre jetzt irgendwie unangenehm. Sondern geht eigentlich durchaus angemessen. Wunderbar. Fast keine Leute. Wenn, dann finden. Wo ja auch also, nichts sagen. Also man wird in Ruhe gelassen, ganz generell. Wald und See. Wenig überraschend eigentlich. Und immer die bange Frage, wie weit weg sind wir eigentlich von der russischen Grenze. Ist gar nicht so weit gewesen. Zweistellige Zahl. Also man hat einfach immer, wenn man mit dem Boot rausgefahren ist, hat man sich überlegt, riskieren wir es jetzt Richtung Osten. Und provozieren einen dritten Weltkrieg oder nicht. Weil irgendein russischer Aufklärer an der Grenze das Gefühl hat, jetzt kommt da schon mal ein NATO-Vorhut. Aber nein, wir sind da nicht mehr. Wir haben Sicherheitsabstand gewartet. Es wäre, glaube ich, eigentlich etwa 50, 60 Kilometer noch gewesen. Also, es musste mit dem Teufel zugehen, dass man da eine internationale Krise auslöst. Aber
so brenzlig war es nicht in dem Fall.
In diesen verrückten Zeiten, die wir hier erleben, wer weiß. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt heil wieder da. Und jetzt werden wir schauen.
Helsinki ist immer ein Reisli wert.
Helsinki ist schön.
Sehr, gefällt mir auch gut.
Doch auch die sehr steilen Stege zu dem Domerklumme noch am letzten, wann ist es gewesen? Ich glaube am Samstag oder so, müssen wir sagen, doch, da hat der Finn sich etwas überlegt. Also wer damals wollte in die Kille gehen, der hat es wirklich ernst müssen meinen. Das ist nicht einfach, wird einem nichts geschenkt. Das ist wirklich brutal steil, dass man dort... Du kennst die sicher, die Treppe zum Dom von Helsinki. Geht offenbar auch als beliebtes Fotosujet, habe ich mir dann sagen. Ist auch sehr praktisch, weil man kann sich wirklich sehr gut obeneinander aufstellen. Also man würde die ganze Grossfamilie auf das Boot bringen. Also so gesehen sehr beeindruckend. Und auch sonst durchaus. So zum Schluss, nach einer Woche im Wald, nicht unangenehm gewesen. Jetzt sind doch mehr als zwei Finnen pro Quadratkilometer gehabt. Und sogar der ein oder andere, der gesprächig war. Also kann man nichts sagen.
Schön. Und
darum sagen wir jetzt auch nicht mehr. Sendung beendet.
Ja, wechseln wir die Lokalität. Nicht in Helsinki, aber in Belfast muss der FCZ diese Woche Europa League Quali spielen, nachdem das kurze Abstecher in die Champions League Quali nicht vor Erfolg gekrönt war. FC Linfield, im Süden von Belfast, tönt eigentlich jetzt nicht sehr gefährlich für den FCZ, aber aufgrund von den Erfahrungen, die man jetzt gemacht hat in der Super League und dem relativ enttäuschenden Out gegen Karabach, muss man sagen, das könnte ein Spiel sein, wo der FCZ noch tiefer in die Krise stößt. Muss vielleicht noch schnell vorausschicken. Am Wochenende dann in der Super League kommt der FC Sion, wo man wahrscheinlich nicht das Gefühl hat, spätestens dann muss man Goal schiessen und gewinnen. Gefahr ist halt, dass man sich in der Europa League quasi blamiert, muss man sagen, weil wenn man gegen Linfield nicht weiterkommt, dann ist das Ziel auch verpasst worden. Wir haben es vom Herrn Canepa gehört, der finanzielle Ausfall, schon wegen der Champions League natürlich, spürbar, Europa League schaffst du auch nicht, dann wird es dann langsam kritisch für den Herrn Foda. Wir haben das Spiel geschaut, St. Gallen, FCZ. Der FCZ hat gar nicht einmal so eine schlechte Falle gemacht, wenn der Ball einmal vorne in der Spitze war. Nur die Art und Weise, wie der Ball in die Spitze gekommen ist, hat von mir aus gesehen nichts mit Systematik, mit Spielaufbau zu tun, mit System, sondern mehr oder weniger das Zufallsprinzip führen. Dann die Stürmer, die es dort haben, die haben schon etwas zustande gebracht, aber auch dort wenig koordiniert. Also da sind Kita, Gnonto, eigentlich viel Zug drauf, nicht koordiniert. Was macht man dagegen? Was ich nicht verstehe, ist, dass der Franco Foda nicht auf das zurückgreift, was letzte Saison funktioniert hat, mindestens mal von den Strukturen her, die noch vorhanden sind, und dort aufbaut. Weil jetzt läuft er Gefahr, wenn er weit verliert, ist irgendwann die Geduld vom Chilo Canepa wahrscheinlich ausgeschöpft.
Ja, also das ist ja das, was unser geschätzter Kollege Matthias Dubach letzte Woche auch schon geschrieben hat in einem Kommentar. Oder? Also es ist, man hat eigentlich ohne Not eingerissen, was funktioniert. Oder eingerissen, nein, das stimmt nicht. Man spielt ja ab und zu auch nochmal in dem System und mit vergleichbarem Personal. Aber man hat sehr viel, sehr schnell versucht zu ändern, offensichtlich. Wenn es funktioniert hat, hat man gesagt, ah, genial, logisch. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass der FC Zürich in der letzten Saison durch Variabilität glänzt hat. Im Gegenteil, man hat eigentlich sehr konsequent an diesem System festgehalten mit den drei Innenverteidigern und den zwei Außenläufern vor allem. Das sind eigentlich die Konstanten gewesen. Und das hat funktioniert, das Korsett, wo man die Mannschaft reingesteckt hat. Und jetzt ist es logischerweise schwieriger, weil man hat mehr Match. Also es geht los und dann hat man neben der Meisterschaft eben halt auch noch unter der Woche die europäische Quali-Spiel, da hat man ja darauf hingewiesen, im Voraus schon, dass es, was ist, 6 englische Wochen, glaube ich, bis Ende August, dass man da rotiert. Irgendwo logisch, was ich nicht, gleichzeitig habe ich das Gefühl, und da kann man wahrscheinlich sagen, ja gut, laufst du vielleicht später rein, aber wahrscheinlich wäre es schlau gewesen, mindestens zum Anfang von diesen Match die eine oder andere Änderung weniger vorzunehmen. Also wenn man jetzt schaut, am Samstag gegen St. Gallen hat man im zentralen defensiven Mittelfeld mit Seiler und Hornschuh gespielt. Das sind jetzt zwei Spieler, die in der letzten Saison kaum Rolle gespielt haben in der Mannschaft, auf dem Platz vom anderen Breitenreiter. Das sind Ergänzungsspieler gewesen, die hat man ab und zu mal gebracht. Beides jetzt sicher nicht Leute, die stilprägend sind, wenn man sich überlegt, sonst spielen dort Cemaili, letzte Saison Dumbia, wo so eins von diesen Kernstücken gsi sind vom Erfolg. Und jetzt ist das schon ein massives Downgrade, denn eigentlich auch nicht erstaunlich, oder, dass die Mannschaft so nicht funktioniert. Die Frage ist, hat man das anders können lösen? Ich glaube ja. Oder man hätte mindestens müssen versuchen, den Übergang ein bisschen sanfter zu gestalten. Vielleicht sagt sich der Franco Foda auch, okay, wir reissen am Anfang aus, einbauen es neu auf und hoffen, wir kommen irgendwie vernünftig aus dem ersten Saisonviertel raus. Die Gefahr ist einfach gross, dass ja, schon die erste Saisonziel verpasst ist. Zu der Champions League, weiss nicht, ob du damit rechnen kannst, als FC Zürich, dass du reinkommst. Ich glaube es nicht. Also selbst wenn man gegen Karabach weitergekommen wäre, was man verdient nicht gekommen ist, wenn man also, ja, in Finnland ein Match gesehen, letzte Woche, nämlich das Quali-Rückspiel vom FC Zürich, habe ich mir tatsächlich einen Weg gefunden, das zu schauen. Und ich meine, schon nur, dass man sich dort in die Verlängerung rettet, nachdem man eigentlich das Führungsgoal geschenkt bekommt, stellt man sich nachher schon nicht sehr geschickt an. Nachher schenkt man die Führung noch einmal her, kommt nicht einmal ins Penalty-Schiessen. Also das ist dann schon, wenn man bedenkt, ja, dass das eigentlich eine Mannschaft, eine Meistermannschaft, die ein bisschen Ausstrahlung ja schon auch sollte haben. Ja, das hat mich irritiert, ich sage es mal so.
Ja, es ist irritierend. Es wirkt alles zerleiht. Es passt nichts mehr. Die Zahnrädchen greifen nicht mehr. Das ist die Tränen zwar, aber ohne einander zu bewegen, da finde ich, hat man viel zu viel Mechanismus betrieben und angesetzt, um was dem verändern. Also wenn die Mannschaft, es sind glaube ich zwei Stammspieler sind gegangen, so wahnsinnig viel musst du nicht verändern. Aber es geht nicht einmal nur um das Personal, es geht auch um die Spielweise. Ich glaube, also eine Mannschaft braucht dann halt gleich irgendwo wieder Vertrauen. Du kannst schon sagen, wir sind Meister, wir kommen mit breiter Brust auf den Platz. Ja, aber es ist eine neue Saison, du fährst wieder neu an, hast einen neuen Trainer. Dann willst du als Spieler zuerst mal wissen, wie machen wir weiter und wie können wir das konservieren, was wir uns an Selbstvertrauen erarbeitet haben oder was noch rum ist nach der Sommerpause. So. Und dann hast du das Sicherste, was du haben kannst, ist eigentlich ein System, das sich alle darauf verlassen können. Wenn du dem festhältst, dann würde ich sagen, eine Mannschaft vom Kaliber vom FCZ sollte auch Personalrochaden können verdauen hinter dem ganzen Prinzip. Oder? Aber wenn du am System umschreibst und am Personal, dann gibt es zu viele Variablen dergleichen. Am Schluss kennt niemand mehr die Lösung mit einem neuen Trainer, wo man als Spieler vielleicht auch noch nicht so vertraut. Also das Wichtigste von der Frankophone wäre einmal gewesen, dass sich das Vertrauen erwirbt, dass die Spieler merken, mal da können wir eigentlich genau dort anknüpfen, wo wir vorher aufgehört haben. Ein gewisses Maß an Erfolg ist garantiert. Im Moment hast du das Gefühl, es liegt alles im Trümmer. Und du musst dort wieder aufbauen, da musst du wieder kitten. Das Fundament stimmt scheinbar nicht mehr. Völlig unnötig aus meiner Sicht. Also experimentieren kannst du mal, wenn es läuft, okay. Aber wenn die Spieler dem System nicht vertrauen und dem Trainer nicht vertrauen, dann wird es schwierig.
Ja, und es ist, das Erstaunliche eigentlich ist, dass man am Anfang das Gefühl hat, es funktioniert genau so, oder? Also man hat gegen IB ist mit Saison gestartet, am Schluss steht natürlich ein verheerendes Resultat, 0-4. Wenn man den Match sieht, weiss man aber viel zu hoch. Eigentlich die erste Stunde der FC Zürich, würde ich jetzt mal sagen, ebenbürtig. Dann gibt es den Penalty, den Marquesano verschießt und dann schießt IB das 1 und dann kippt das Ganze auch. Und im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, aber auch, wenn der Franco Foda dann von der Dreierkette auf Viererkette umstellt, hinten, und man dann ziemlich ins Schwimmen geratet und sich dann eben noch der ein oder andere einfährt. Also dort hat man eigentlich gesehen, dass die Struktur, die die Mannschaft noch über den Sommer mitgebracht hat, nicht so schlecht ist an und für sich. Und dass man gegen IB, das hat man jetzt gesehen in der letzten Woche, kann verlieren. Also das dürfte die Mannschaft sein, die es zu schlagen gibt in dieser Saison, muss ich als Meistertipper vom FCB leider jetzt auch langsam anfangen zu zugeben, dass das Mannschaft könnte sein, was zu schlagen gibt. Ja, dass man dort vielleicht nicht perfekt aussieht, fair enough. Dass man nachher nicht alles über den Haufen wirft, aber doch so viel, dass man sich wie auf nichts mehr kann verlassen kann. Also es ist jetzt einfach sehr schnell gegangen. Also wenn man sich überlegt, man ist jetzt in der Meisterschaft nach 3 Matchen, steht man bei 0-6 Goal, kein Punkt.
Ja, ja, und da musst du dich dann fragen, was muss kommen, damit das anders wird jetzt. Also die Lösung muss vom FC Zürich selber kommen, man kann sich nicht darauf verlassen, dass man irgendwann einen Gegner verwünscht, wo man dann einfach schlägt.
Man hat einen Punkt, excuse.
Ja, einen Punkt, ja.
Unentschieden gespielt.
Aber ja. Kein Sieg und kein Goal, oder?
Genau.
Also das nagt. Und da muss schnellstmöglich eine Lösung her. Und ja, der FC Sio, der am Sonntag dann kommt, das ist auch nicht der FC Ems oder der Sportclub Grischunen, sondern das ist ein valabler Superleague-Kandidat, wo grosser Marcel Alemann übrigens, das Händeschütteln ist jetzt fällig. Grischunen und Ems haben wir erwähnt. Da kannst du auch nicht darauf verlassen, dass du dann gegen Sion schon gewinnst.
Ich glaube auch nicht.
Das, so leicht ist es nicht, aber im Spiel gegen St. Gallen habe ich das Gefühl gehabt, wenn denen einen reinrutscht, dann kannst du den Knopf lösen. Nur, eben, dann basiert das Ganze auf dem Zufallsprinzip, dass halt einmal so ein Konter kannst abschliessen. Irgendwann wird das passieren. Wenn dann aber die Krise schon so weit fortgeschritten ist, dass die Mannschaft zerfasert in ihren Elementen und die Spieler nicht mehr an das System glauben, dann nützt das dann auch nicht mehr viel. Dann bist du in einer handfesten Krise und dann musst du wahrscheinlich Lösungsansätze haben, die von außen kommen. Was das heisst, wissen wir, dann musst du noch mehr Neuzugänge haben, dann brauchst du vielleicht sogar einen Trainerwechsel. Und das ist sicher nicht das, was der Herr Canepa will und vor allem der Franco Foda nicht.
Jetzt kommt ja eigentlich Linfield im richtigen Moment, muss man sagen. Also man ist nicht wirklich im Strumpf, europäisch hat man immerhin schon Goal geschossen, das ist etwas. Jetzt kommt Linfield, nordirische Mannschaft, also vorhin nachgeschaut, 2 Iren, 1 Finn und sonst nur Nordiren im Kader. Das ist ein Gegner, wo man muss schlagen. Also die haben gegen Bodø Glimt aus Norwegen im Hinspiel gut ausgesehen und sie nachher mehr oder weniger abgeschossen worden, was nachher um die Wurst gegangen ist. also wenn man jetzt sich gegen die nicht fährt, dann, ich glaube, dann ist man in richtig, richtig grossen Nöten. Ich glaube, dass man in der Meisterschaft schon auch ja, ziemlich zügig jetzt den Weg muss finden. Aber Linfield, eigentlich muss das muss ein Aufbaugegner sein.
Einverstanden. Obwohl das nicht das Prinzip von unserem Format ist, dass ja, man einverstanden ist, aber ich wäre ein Tor, wenn er widersprechen würde, wenn das kein Aufbaugegner
ist. Ja gut, du könntest auf die fußballerische Qualität vom Etu Vertainen, von dem Film, wo wir entdeckt haben, in der Kaderliste herweisen. Ja.
Kann oder, ich nicht, kannst du?
Nein, Connor Pepper. Nein. Einer von den Iren. Ja, also, finde ich jetzt vom Namen her noch
spannend.
Irgendwie
ja.
Noch macht etwas her. Es gibt einen Niall Quinn. Hat mal einen Niall Quinn gegeben, der sehr gut shooten konnte. Ich weiss jetzt nicht, inwiefern es da verwandtschaftliche Verbindungen oder genetisch etwas gibt, wo auch auf noch auf fußballerische Klasse schliessen lässt. Ah, nein, Engländer haben es auch noch. Also von dem her doch. Internationale Truppen. Kann man sagen. Ja. Bei Karabach hat man doch immer von der Multikulti-Truppe geschrieben. Das ist etwa gleich. Es sind 34 Nordiren, ein Engländer, zwei Iren und ein Finn. Gut, also.
Was hältst du auf bewährt?
Es scheint so. Was heisst das jetzt? Die gönnen. Das FCZ gönnt in Belfast.
Der FCZ muss gewinnen in Belfast. Oder mindestens ein Unentschieden mit 3 Goals, sage ich jetzt mal. Dass wenigstens dort etwas geht, dass man sagen kann, gut, auswärts hat man noch ein bisschen Mühe gehabt, hat aber 3 Goal geschossen, jetzt kommen wir heim und dann gibt es ein sauberes 5-0 und dann kauft man sich gegenseitig auf die Schulter und schaut führen, würde ich sagen. Führen schauen muss auch Ferrari und zwar weit führen, einen Monat führen.
Ja, jetzt Pause.
Dann geht es weiter, aber die letzten Rennen für Ferrari verheerend, also an allen Ecken und Enden. Hat es gelodert, manchmal sogar der Motor oder Fahrfehler oder Strategie. Irgendwie passt dort nichts mehr zusammen. In den letzten 8 Rennen es ein Sieg gegeben von Charles Leclerc in Österreich. Nicht im Sprint zwar, aber im Hauptrennen nachher. Aber sonst hat nichts mehr zusammengepasst. Also man sabotiert sich quasi selber. Jetzt das letzte Rennen in Ungarn ist aus meiner Sicht fast das Schlimmste gewesen, weil man eben, jetzt hat man 4 Wochen Pause, man muss mit dem Eindruck, oder den Eindruck zuerst mal verdauen und dann etwas daraus gewinnen, irgendeine Einsicht. Nur, wo fährst du an? Also das Auto ist definitiv schnell. Das hat man gesehen am Freitag, muss man sagen, als Einschub noch warm war, aber das Auto läuft schon. Entweder machen die Piloten einen Fehler, die Zuverlässigkeit stimmt nicht, oder was am erschütterndsten ist, man versaut die Strategie.
Das, was am Sonntag passiert ist,
wo man die weißen Reifen gekisst hat quasi. Und
die Härten, oder? Sind das,
die Härte ist Mischung, genau. Wo man eigentlich gesehen hat, am Beispiel von Alpine, wo schon weiss aufgezogen hat, wo aber eine andere Strategie hatte, die sind dann fertig gefahren mit diesen Weissen und haben sich so Punkte ausgerechnet, das haben sie auch geschafft, sind glaube ich 8. und 9. geworden, Ocon und Alonso. Und Ferrari hat im Konzert von der Grossen mitfahren und das kannst du mit diesen Pneu nicht auf dieser Strecke.
Ja, eigentlich.
Sie waren erschüttert gewesen nachher. Ich meine, die sind nicht von der Pole losgefahren, die hat George Russell geholt, aber von 2 und von 3 und sie sind sauschnell gewesen. Und der Leclerc hat sogar noch geführt in dem Rennen, hat Russell überholt und dann ziehen die, die sind mit Gelb losgefahren und ziehen dann nachher
warum machen sie das?
Weiss auf.
Wieso?
Ich weiß es nicht. Irgendeiner hat die glorreiche Idee gehabt, dass man mit diesen weißen Reifen wahrscheinlich nicht durchfahren kann. Mhm. Dass die Konkurrenz direkt aber mit Rot und Gelb fährt, wo viel schneller ist. Ja.
Hat man irgendwie außer Acht gelassen. Also es bestätigt eigentlich das, was man nach der letzten Saison auch schon gesagt hat, dass der Mattia Binotto, der als Chef von dieser Rennsportabteilung oder von dem Formel 1 Zweig von Ferrari eigentlich müsste ja, den Wechsel jetzt endlich schaffen, vom Hinten-Nachfahrer aus den letzten 1-2 Jahren zu einem Spitzenteam. Mindestens entwicklungstechnisch scheint man das geschafft zu haben, einigermaßen. Aber dass man nachher dermaßen, also das ist ja Inkompetenz, oder? Also sich dermaßen selber auszutrippeln, das ist schon einigermaßen phänomenal. Und dann verstehe ich schon, das ist ja mein Lieblingsthema, dass mit dem Charles Leclerc, einer von den Piloten, der jetzt übrigens ganz still war und sehr professionell sich gegeben hat und ja, kein böses Wort über das Team, sondern den 0815-Sprech, wo man den Piloten ja sowieso eintrichtert, mittlerweile offensichtlich auch darauf hat, dass der zwischendurch mal muss Dampf ablassen, weil offensichtlich sein Team ihn schon einigermaßen sabotiert. Ja, das erstaunt mich dann nicht. Dann kann man sagen, klar, vor einer Woche hat er selber sein Auto zerlegt. Könnte man wahrscheinlich sogar damit erklären, dass da eines gehört hat, muss es wirklich alles selber machen. Entschuldigt es logischerweise nicht. Aber also, mit dem Team, ich glaube, am Schluss muss man gleich, müssen die jetzt die Sommerpause, die sie haben, nutzen, um irgendwie etwas wieder in Ordnung zu bringen und wenigstens die Saison noch vernünftig zu Ende bekommen. Weil um einen Titel werden sie nicht mehr mitfahren.
Ja, aber den Eindruck müssen sie korrigieren können. Wenn ich zurückdenke, wir fahren drei Rennen ein, die es strategisch versagt haben. Das war Monaco, das war jetzt in Ungarn und Silverstone, wo man den Sainz reingeholt hat zum Reifenwechsel, statt der Leclerc, der in der Weltmeisterschaft dort noch hoch
hat eine Chance
gehabt. Dran war, sage ich mal, am Verstappen. Und wenn man das analysiert, muss man sagen, wieso haben wir keine Strategen, die fähig sind, uns in dem Weltmeisterschaftskampf zu behalten, mindestens. Jetzt ist man 80 Punkte hinten drin, reden vom Leclerc-Abstand zu Verstappen. Das ist eigentlich nicht mehr aufzuholen, außer gehst du davon aus, dass der Red Bull irgendwie in Serie ausfällt. Und das wäre ein bisschen verwegen, von dem auszugehen. Aber du hast drei strategische Riesenfehler. Wenn du die analysierst, musst du sagen, wieso machen wir das, wer macht es und dann musst du etwas dagegen unternehmen. Dann musst du einen gescheiten Strategen haben. Weil, ich meine, also ein entscheidend strategischer, welche Reifen ziehen wir auf? Die basiert erstens mal auf Beobachtung, was läuft da draussen. Das basiert auf Feedback von den Piloten, wie wohl fühlen sie sich auf diesen Reifen, wo sie gerade drauf sind, wie lange haben die noch und was müssen wir noch machen, und dann basiert es auf dem Regelwerk. Also du musst zwei verschiedene Reifentypen fahren. Außer es regnet, dann spielt das keine Rolle mehr, dann kann man machen, was man will, wenn einmal Intermediates oder Fullwets drauf sind. Also, wieso gehst du in den weißen Reifen drauf? Dann musst du davon ausgehen, man könnte durchfahren, aber selbst dann verlierst du so viel Zeit, dass der Boxenstopp vom Gegner vorteilhafter ist. Und das haben sie ja gar nicht wollen. Offensichtlich haben sie einfach die Zeit wollen überbrücken. Aber der Leclerc hat gesagt, er hat, glaube ich, 20 Sekunden verloren insgesamt mit einem zusätzlichen Boxenstopp und weil die Reifen langsamer gewesen sind. Und er war dann ganz kleinlaut am Schluss auf dem 6. Platz. Was irgendwie auch ein Indiz dafür ist, dass der gebrochen ist schon durch die ganzen Entscheidungen.
Gut, jetzt kann man sagen, es ist professionell. Du sagst einfach nichts, oder? Was willst du sagen? Es gibt nur einen Ärger.
Wenn der Leclerc das Feuer nicht mehr hat, wo er halt einmal ausruft, bin auch nicht immer einverstanden mit dem, dann fehlt vielleicht das Feuer dann eben auch, wenn er nachher sollte.
Ja, ich hoffe, dass er intern ausruft und dort wenigstens ein bisschen auf den Putz haut und dann ein bisschen Feuer macht. Ich weiss nicht, wie das Ferrari intern dann ankommt, aber also, das kann ja, also, das ist im Sinn von niemandem. Schon gar nicht im Sinn von uns, die gerne wetten, dass es halbwegs spannend bleibt bis möglichst lang. Ich glaube, der Zug, ja, der ist jetzt endgültig abgefahren.
Ja, das zeigt allein schon die Tatsache, dass Mercedes in der Konstrukteurswertung auf 30 Punkte hergekommen ist und die sind am Anfang im Niemandsland verschwunden gewesen. Und mittlerweile hast du eigentlich das Gefühl, Ferrari ist wieder ein Spitzenteam, nur haben sie den Eindruck jetzt selber quasi demontiert und sabotiert. Natürlich braucht es eine gewisse Zeit, wenn du so lange nie mehr gewesen bist wie Ferrari, dass du dich an der Spitze auch behaupten kannst, weil halt auf jeden Fehler auch speziell geschaut wird. Wenn die eh schon immer 6., 7., 8. gewesen sind, dann hast du auf die einzelnen Fehler gar nicht mehr geschaut. Dann war die Summe von den Fehlern, die man einfach angenommen hat. Mittlerweile erwartest du von Ferrari, dass sie ein Spitzenteam sind, dass sie zuverlässig sind, dass die richtigen strategischen Entscheid treffen und dass Piloten ihre Auto auf der Piste behalten.
Kurze Sommerferien, um das alles in Ordnung zu bekommen.
Ja, ich glaube, die müssen an der Personalfront etwas machen. Und die müssen einen haben, der als Strateg anerkannt ist. Die müssen halt einen abwerben irgendwo. Geld sollte ja keine Rolle spielen.
Einfach einen zu holen, der in den letzten zwei Jahren das Formel 1 Game auf der Playstation auf und ab gespielt hat. Ich habe das Gefühl, dort musst du die Fragen auch beantworten.
Ich glaube nicht. Ehrlich
so
gesagt.
Die, also am Schluss sind das ja alles theoretische Überlegungen. Sehr, sehr, du musst einfach sämtliche Varianten durchdenken. Ich glaube, so ein 18-Jähriger, der die letzten 2-3 Jahre nichts anderes gemacht hat, als das F1-Game auf und ab zu örgeln und sämtliche Kombinationen und Varianten einmal durchzuspielen, wie komme ich wo, mit welcher Pneu-Kombination, wo hin. Und dann läuft das. Das wär meine Theorie, mein Rat an Ferrari.
Schön. Ja, mindestens, also schlimmer kann es fast nicht rauskommen. Wenn du von dem ausgehst, was sie hatten, nämlich das Spitzenteam, das am Anfang quasi fast dominiert hat, mindestens mal in der Training, in der Rennen halt nicht immer, weil der Leclerc selber auch nicht fehlerfrei geblieben ist. Ja.
Also dann müsste nur so als korrigierende Instanz dort hinhocken eigentlich und einfach sagen, ja, funktioniert oder nein, funktioniert sicher nicht. Habe ich damals gemacht, wo ich, keine Ahnung, zum vierten Mal nacheinander das Rennen gefahren bin in Ungarn. Und das mag schon sein,
aber selbst irgendein Stratege, der nicht absolut up to the task ist, müsste eigentlich auf die Idee kommen, dass bei 14 Grad Außentemperatur ein weißer Reifen nicht die beste Lösung ist. Bis du auf Temperatur hast, wenn überhaupt, hast du so viel Zeit verloren. Und dann, wenn irgendetwas nicht stimmt mit dem, dann baut er noch viel schneller ab, als er eigentlich sollte. Also, es gibt einen Grund dafür, wieso dass die anderen das nicht gemacht haben, die erfolgreich. Ich meine, der Verstappen muss man sich einmal vor Augen führen, von Platz 10 in Ungarn, das hat man vor dem Rennen für unmöglich gehalten, das vom 10. Platz in Ungarn, wo genau zwei Kurven hast zum Überholen, nämlich Kurve 1 und Kurve 2. Nachher wird es sehr schwierig. Kannst eigentlich nicht so weit führen fahren. Aber gut, das hat dann noch ein Virtual Safety Car gegeben. Das hat sicher geholfen, aber trotzdem, da hat er sich noch gedreht. Das ist auch der Verstappen noch am Fahrfehler, hat Leclerc dann zweimal müssen überholen. Also total verrückt, das ist eigentlich gar nicht möglich, so etwas. Und wenn es so ein Rennen ist, dann musst du sicher sein, dass du strategisch verhebst. Weil sonst handelst du noch mehr Nachteile, als du sonst so hast. Ich bin gespannt, ob Ferrari irgendetwas macht oder ob man einfach weiter quasi
wurstelt.
Ja, und sich dann in Ausreden flüchtet, wie der Binotto, wo dann irgendwann nach dem Rennen in Ungarn behauptet hat, das Auto sei einfach langsam gewesen, was ein krasser Widerspruch zu dem ist, was man gesehen hat vorher.
Sind wir gespannt. Wird auf AV noch der ein oder andere Zwischenton geben, wahrscheinlich, bevor es nachher in 4 Wochen weitergeht mit der Formel 1. Ist ja das Schöne, wenn es um Ferrari geht. Es ist nicht so, dass es dann einfach aus den Augen, aus dem Sinn ist. Reden wir über etwas, was auch vorbei ist, wo die Pause aber länger ist als 4 Wochen, nämlich 4 Jahre bis zu der nächsten Fußball-EM der Frauen. Haben wir da an dieser Stelle das eine oder andere Mal begleitet. Jetzt ist das Turnier vorbei. Wir nehmen am 10. Mittag auf. 2 Tage also her, als dass die Engländerinnen Deutschland geschlagen haben im Finale 2-1 nach Verlängerung. Deine Bilanz?
Ich bin begeistert, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich selber dabei verwünscht, wenn ich begeistert bin, weil ich es einfach geschehen lassen habe, weil ich gesagt habe, ich schaue jetzt das mal und urteile dann aufgrund von dem Prinzip, das ich eigentlich immer anwende, wenn ich irgendetwas schaue, unterhaltet es mich oder nicht, wenn es mich unterhaltet, ist es mir gleich, wer es macht. Und es hat gestimmt. Also von A bis Z. Sind nicht alle Matches am gleichen Niveau gewesen, logischerweise, aber das ist bei einer Männer-WM oder EM meistens auch nicht der Fall. Also geht es darum, ob es mich unterhalten. Und es hat mich unterhalten. Was mir auch gefallen hat, sind die Zuschauer gewesen, völlig ein anderes Publikum, ganz friedliche Stimmung. Passt mir auch das blödsinnige aufgesetzte Getue von der meisten Fankurven. Ja, hat schöne Choreos, aber zum Teil geht es einem schon auf den Geist. Und dann kommt die Stimmung dazu, die feindselig ist, was ich völlig lächerlich finde. Die Anmassung. Hast du bei der EM nicht gehabt, sind Leute im Stadion gewesen, die auch ein Erlebnis genossen haben. Und der Sport hat gestimmt, muss ich sagen. Die Deutschen haben mir zwar im Finale ein bisschen besser gefallen, muss ich sagen, weil sie insgesamt ein bisschen mobiler gewesen sind. Ich hatte auch das Gefühl, die haben mehr Fuß drauf. Noch die Engländerinnen sind mir fast platt vorgekommen. Haben es aber geschafft, dann das Goal noch zu schiessen in der Verlängerung, wo die deutsche Abwehr nicht gut ausgesehen hat. So insgesamt sehr viele gute Spielerinnen gesehen. Ich habe ein Haufen begeisterndes Spiel gesehen. Ich denke, das ist es. Modell, das sehr wohl Zukunft hat. Ich frage mich einfach, wie es jetzt gerade weitergeht. Man hat nächstes Jahr noch die WM in Australien und Neuseeland. Einen kurzen Abstand. Nachher geht es 4 Jahre, ja, bis die EM
wieder ist. 3 wahrscheinlich. 3. Stimmt, ja, Blödsinn verzählt, weil die ist ja um ein Jahr verschoben
gewesen. Ja. Dann geht es 3, ja. Aber es geht doch recht lang. Also ist dann der Frauenfußball findet dann für mich nicht mehr statt. Also
ja, das ist eine gute Frage. Was passiert als nächstes?
Genau. Was fangen wir jetzt mit dem an? Also kann ich irgendwo die besten Clubmannschaften sehen oder nicht?
Kannst du.
Die Frage ist auch, will ich das? Oder will
das weiß ich nicht.
Wie schwierig ist das, um das zu sehen? Ich finde, der Frauenfußball muss irgendwo anknüpfen können jetzt. Und das hört man immer wieder. WM vor ein paar Jahren in den USA, wann ist das gewesen? 2016?
Puh, das weiß ich nicht. Nein, warte jetzt mal. 19 ist Frankreich, dann müsste es 15 sein. Ist das Kanada gewesen?
Kanada möglich, ja. Nordamerika auf jeden Fall. Auch eigentlich begeistert gewesen und dann ist die Kurve dann ziemlich schnell wieder abgeflacht.
Aha.
Man hört einen Haufen, wie es jetzt weitergehen müsse. Es wird ein Haufen gefordert, es wird ein Haufen vorausgesetzt und dort zweifle ich ein bisschen daran, dass das alles umgesetzt wird.
Also man kann es ganz konkret für die Schweiz anschauen, oder? Also man hat jetzt ein Turnier gesehen, wo man sich hervorragend können freuen und ärgern und zwischendurch auch irgendwie hitzig diskutieren darüber, was Nazi da eigentlich gemacht hat in dem England, also wie man sich das eigentlich wünscht als Sportfan. Und jetzt gehen wir zurück in den Liga-Alltag, wo dann halt schon ein bisschen eine andere Welt ist. Also wenn man zurückschaut, man hat zum ersten Mal das Playoff-Format gehabt in der letzten Saison, die Entscheidung, ja, wo man nicht vor Zehntausenden von Zuschauern logischerweise spielt, sondern zum Teil auf irgendwelchen Sportplätzen, auf Platz 15 von irgendeiner Anlage. Das macht natürlich neben der Tatsache, dass logischerweise das sportliche Niveau nicht gleich hoch ist wie andere EM, wie es im Mannenfußball logischerweise auch der Fall ist, macht dann einfach auch nicht so furchtbar viel her. Also wenn man sich die Spiele anschaut, und das Schweizer Fernsehen bringt ja verdankenswerterweise die gewisse Highlights von der Frauenspiele an, in einer Super League Highlight-Sendung. Wenn man das anschaut, kommt das manchmal ein bisschen so daher nach dem Motto, oh, bitte schauen Sie ja nicht mehr, weil das SRF irgendwie, keine Ahnung, falsch wird zusammenschneiden oder so, sondern weil die Spiele so produziert sind, mit, was sind wahrscheinlich 2 Kameras, automatisiert zum Teil. Es ist einfach eine schlechte Übertragung, muss man so sagen. Logischerweise sind keine Mittel da, aber es lebt natürlich extrem davon. Dass, ich habe gelesen, es sind irgendwie rund 15 Kameras im Normalfall im Einsatz gewesen bei diesen EM-Match, was nicht einmal extrem viel ist für so einen grossen Anlass. Aber es macht logischerweise völlig eine andere Falle, als wenn einfach irgendwo eine Führungskamera hast und die muss komplett alles abdecken. Ist deutlich dynamischer, deutlich unterhaltsamer. Du kannst auch mehr erzählen, logischerweise. Also du hast in Anführungszeichen, und ich finde es ja tatsächlich schwierig, dass man das immer versucht zu vergleichen, oder den Mann und der Frau Fußball, aber es ist wie eine richtige Übertragung gehabt. Und ich glaube, das macht schon auch etwas aus. Finde ich aber, sollte man vielleicht, also wenn man über Sportliche redet, ich habe ein erstaunliches festgestellt, nämlich, dass ich am Schluss, und ich habe das da kundtun, dass mich die Deutschen irgendwann anfangen zu nerven während dem Turnier,
dort, was ich ja
auf die Österreicherinnen gefreut habe. Am Schluss haben sie mir leid da und ich habe gefunden, sie hätten es wahrscheinlich fast mehr verdient als die Engländerinnen in diesem Finale. Also die Engländerinnen haben einfach irgendwann richtig, apropos Nerven, sie haben es wirklich überzogen, ihr Zeitspiel, was sie gemacht haben. Sie haben so die sehr professionellen Mätzli schon drauf. Also Goalie-Frau ist schon früh im Spiel irgendwann mal, also früh in der zweiten Halbzeit, irgendwann mal bleiben liegen, obwohl sie kaum berührt worden ist von der deutschen Stürmerin. Man hat sich dann wirklich auch von Zeit gelassen, die man geführt hat. Und ich finde, eine sehr unangenehme Art und Weise. Gehört vielleicht irgendwo dazu. Ich habe das Gefühl, die Deutschen sind da irgendwo noch ein bisschen näher am Fußball, so wie man Vielleicht wäre es auch umgekehrt gleich gewesen, wenn sie geführt hätte. Ich weiß es nicht, aber haben mir eingebildet, dass die Deutschen da so ein bisschen näher an dem ursprünglichen Fußball, wie wir ihn romantisch gern haben, sind. Und hat mich eigentlich schon mit ihnen gefreut, wenn sie wenigstens irgendwie noch das Penaltyschießen erreicht hätten, um dann zu schauen, was dort rauszuholen ist. Aber das ist auch eine von der bemerkenswerten Geschichten von diesem Turnier. Das sind die Deutschen, die so erfolgreich waren in den letzten Jahren, dass man sie auch nicht wollen sehen können, plötzlich am Schluss einem noch richtig ans Herz gewachsen sind.
Ja, sowieso. Also, die Engländerinnen haben mir im Finale überhaupt nicht mehr gefallen, eigentlich, weil sie die dynamische Spielweise nicht mehr hergebracht haben. Die Deutschen sehr wohl. Die Deutschen sind, finde ich auch, haben sehr viele kleine, feingliedrige Spielerinnen gehabt, wo das Gefühl hast, die werden auch nicht so schnell müde. Die haben immer noch Zupf drauf. Das Zeitspiel, ich glaube, dort muss der Frauenfußball aufpassen, dass er nicht in das Schema reingeht, wie bei den Männern, wo man dann einfach sagt, ja, das wird halt duldet. Das ist ein riesen Fehler, auch bei den Männern. Also die Schwalben die ganze Zeit, das Zeitspiel sich fallen lassen, das ewige Diskutieren, das hat bei den Frauen zum Teil auch schon angefangen. Und das müssen sie unbedingt vermeiden, weil das können die Männer definitiv besser. Und wenn dann der Frauenfußball genau gleich daherkommt, mit den Mätzli, mit dem Gezeter, mit den Schwalben, dann wäre nicht gut, finde ich. Wäre überhaupt nicht gut. Da müssen sie sich klar abgrenzen. Ist aber allerdings schwierig, um das dann auch durchzuziehen. Also da müssen die Schiedsrichterinnen, die ich nicht gut gefunden habe, muss ich ehrlich sagen, finde ich der grösste Schwachpunkt. Die Schiedsrichterleistung während der EM, so riesige Schwankungen. Also da hat es zum Teil Szenen gehabt, wo klare gelbe Karten, taktische Foul nicht abpfiffen worden sind und so weiter. Aber der Frauenfußball, dort die Abgrenzung, oder sagen wir es so, das von Anfang an besser zu machen, als der Zustand, den man bei den Männern hat, unbedingt vonnöten.
Aha.
Unbedingt.
Also dort müsste man irgendwo also eine Notbremse ziehen, es tönt so. Notbremse hat man ja bei den Männern in der Hinsicht auch irgendwann müssen ziehen, oder? Also es ist an und für sich wäre es auch dort möglich, aber wir müssen jetzt aufpassen, dass wir da nicht in so eine Richtung wieder abdriften, dass wir alles ganz grundsätzlich schlimm finden. Da haben wir ja an dieser Stelle schon genug häufig gemacht, dass wir besprochen haben, wie der Sport eigentlich zu retten wäre oder noch besser zu machen wäre. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt für die nächsten Monate wahrscheinlich heisst, im Frauenfußball. Und ob etwas bleibt hängen. Mein Verdacht ist, ehrlich gesagt, nicht allzu viel. Das ist schon vor 4 Jahren in Frankreich hat man gefragt, stimmt das vor 4 Jahren, vor 3 Jahren, Turnier in Frankreich, WM, hat man gefragt, ja, und jetzt, wie nehmen wir den Schwung mit? Kann man sagen, gut, dann ist noch eine Pandemie relativ zügig gekommen, ja, vielleicht hat das etwas geändert, aber, und es sind gewisse Sachen passiert, also man hat in England, und das hat man jetzt auch an dieser EM gesehen, in der Profiliga von der Frauen durchaus, spielerisch extreme Fortschritte gemacht und auch irgendwo was so die Aussendarstellung angeht. Man hat in Spanien bestens dokumentiert Barcelona, was sein Stadion ausverkauft hat, Rekord aufgestellt hat. Also es ist schon etwas passiert. Die Frage ist einfach, konzentriert sich das jetzt auf die grossen Nationen tatsächlich, die sowieso schon eine enorme Fußballtradition haben. Oder schaffen wir das auch jetzt gerade in kleineren europäischen Fußballnationen, wo wir uns jetzt einfach mal dazuzählen als Schweiz, das auch irgendwie jetzt etablieren?
Das ist die Frage. Aber wie soll das passieren? Also wir haben ja auch einen riesen Abstand von der Premier League zu der Super League. Und im Maßstab wird das wahrscheinlich etwa das gleiche Verhältnis sein zwischen dem englischen Frauenfußball und dem Schweizer Frauenfußball. Ich frage mich, wo sollen denn die Strukturen herkommen? Also, ja, die Frage, was war zuerst da gewesen? Das Ei oder das Huhn, das kann man als Prinzip schon anwenden, nur kriegt man auch dann keine Antwort. Also was braucht es denn, dass der Frauenfußball in der Schweiz auf Clubbasis kann gedeihen und grösser werden? Zuerst muss man mal irgendwo anfangen. Was braucht es für einen professionellen Sport? Es braucht Zuschauer, es braucht Berichterstattung, es braucht Sponsoren. So, einfach zu sagen, wir sollten einen Mindestlohn haben zum Beispiel, wir sollten können professionell spielen. Das gibt kein Anrecht auf professionellen Sport. Es gibt eine Möglichkeit. Gibt es in anderen
Sportarten auch nicht?
Gibt es auch nicht. Anderen, oder? Dass man kann Strukturen schaffen kann und dem Frauenfußball entgegenkommen, finde ich sehr wohl, weil Frauen einfach nicht die gleichen Bedingungen haben, wie die Männer die hatten. Eben, wenn du zurückdenkst, am 60er, 70er Jahren war es zum Teil verboten für Frauen zum Fußballspielen. Das ist eigentlich wahnsinnig, wenn man so und das denkt. Darum finde ich, es müssen nicht genau die gleichen Gesetzmäßigkeiten berücksichtigt werden. Gleichzeitig muss von der Profisport das Interesse da sein. Man kann Profisport nicht künstlich herstellen und dann hoffen, dass alles, was eigentlich die Voraussetzung ist, irgendwann nachher kommt. Darum, eigentlich müssen wir ja sagen, wenn schon, müssten die Frauen eigenständige Clubs haben und nicht irgendwie Männerclubs angeschlossen sein, eigentlich grundsätzlich. Aber das wird nicht passieren, genau.
Also das hat man gehabt. Und
ja, das funktioniert einfach nicht, weil man doch eben die Zugkraft von diesen Clubnamen auch braucht, zum Zuschauer anlocken. Darum ist das wahrscheinlich nicht das Modell, das man weiterverfolgen muss.
Also es wär eine grosse Überraschung, wenn das passieren würde. Weil siehst es eigentlich überall. Ob in der Schweiz, wo früher Luwin und Seebach und wer auch immer da dominiert hat, oder? Und jetzt mittlerweile ist es dann halt gleich der FCZ, der FC Luzern und so weiter, wo ja, die traditionellen Namen. Ich glaube, die Clubs sind aber schon auch in der Verantwortung, da jetzt, ja, das ernst zu nehmen. Und
warum?
Halt, weil sie bei den Junioren machen sie es auch, zum Beispiel. Oder? Also, unsere Kollegen Matthias Dubach und Christian Finkbeiner haben das, ich glaube, zusammen noch mit dem Michael Wegmann, nach dem Ausscheiden von der Schweizer Nazi geschrieben bei uns in einer grösseren Analyse zum Thema, dass du zum Teil in Nachwuchsabteilungen von grossen Clubs hast du bei den Männern U14, ja, Profitrainer, also vollamtliche Trainer. Und bei den Frauen in der ersten Mannschaft hast du irgendwo einen, der dann halt, oder vor allem im Nachwuchsbereich, in der ersten Mannschaft ist es sicher jetzt schon besser geworden, aber vor allem im Nachwuchsbereich einfach einen, der dann halt so oben Zeit hat, oder eine. Also du bewegst dich auf sehr tatsächlich immer noch auf reduziertem Level. Das muss jetzt meiner Meinung nach nicht 1:1 vergleichbar sein. Es lässt sich auch zum Teil schwierig messen, aber gewisse Sachen lassen sich relativ klar festhalten. Und dass man Geschlechter ungleich behandelt innerhalb des gleichen Clubs, das finde ich grundsätzlich schon schwierig. Ja.
Gut, das ist nicht so eine einfache Aufgabe, weil wir im Sport ja tatsächlich noch Geschlechtertraining haben. Also dort von Gleichberechtigung zu reden, finde ich immer sehr schwierig. Eben, in einem Umfeld, das gibt es eigentlich sonst nie mehr. Also Wirtschaft, Leben, Geschlechtertraining. Da will man weiter vorweg. Im Sport muss man es beibehalten, weil es sonst keinen Sinn macht. Da sind wir uns, glaube ich, mittlerweile klar darüber. Das muss man einfach so herbringen, dass es dann tatsächlich wieder Sinn macht. Ich kenne es aus dem Hockey, wo die Gleichdiskussion geführt wird. Nachwuchs vor allem. Wo trainieren die Mädchen? Die Clubverantwortlichen sagen dann, ja, wir haben zu wenig Mädchen, um eigene Mannschaften zu bilden. Wenn wir es machen würden, müssen wir noch mehr Profitrainer anstellen. Wer zahlt das denn? Und dann müssen sie sagen, ja, dann müsste es quasi der Profibetrieb der Männer zahlen. Dann sagen zum Teil sage ich ein paar Frauen zu Recht, dass wenn wir nicht mehr auf eigenen Beinen stehen können. Das würde in der Schweiz aber nicht möglich sein. Sonst müsste ich ja, wie es halt so ist, dann einen eigenen Profibetrieb haben, der das Geld generiert, das kannst du den eigenen Nachwuchs ausbilden. Da werden die Frauen sicher angewiesen sein auf die grossen Clubs. Das sollen sie auch machen bis zu einem gewissen Punkt. Aber dann muss auch die Resonanz in der Bevölkerung da sein, dass du nämlich mehr Nachwuchskräfte kriegst. Dann kannst du darüber diskutieren, eigene Mannschaften, mehr eigene Mannschaften, Profitrainer. So kann das Ganze wachsen.
Ja.
Wenn das aber nicht
aber
der Fall ist.
Aber du musst etwas reinstecken.
Du musst etwas reinstecken, genau. Aber wenn der Zuspruch nicht da ist, also wenn du den Nachwuchs nicht kriegst, wenn der einfach nicht kommt.
Ach, wenn niemand kommt, kommt shooten. Aber das ist ja nicht der Fall.
Oder zu wenig.
Fußball ist ja immerhin, also Zahlen gehen in die richtige Richtung, oder? Also es ist nicht
genau
so, dass jetzt, logisch ist es weniger als bei den Männern, aber du hast grundsätzlich eigentlich eine halbwegs vernünftige Ausgangslage, rein jetzt zahlenmässig. Was,
ja, lizenzierte was man, Frauen in der Schweiz.
Was man dann daraus macht.
Gibt es gleich viel wie lizenzierte Hockeyspieler, insgesamt Frauen und Männer. Also da sind schon genug Leute dumm.
Ja, also und dort, ich glaube, so würde man ein vernünftiges Wachstum herbringen. Ich glaube, einfach so mit dem Fingerschnippen und nachher kommt es, das ist einigermaßen aussichtslos. Aber wenn man im Nachwuchs tatsächlich ansetzt und dafür sorgt, dass man eine vernünftige Ausbildung herbekommt, die auch ernst nimmt, dass das junge Frauen sind, die das auf Spitzensportlevel betreiben wollen, ob sie da damit nachher ihren Lebensunterhalt können verdienen oder nicht, ist eigentlich mal dahingestellt, weil es gibt kein Menschenrecht auf Profisport. Also ich meine, die Equal Pay Debatte, die jetzt da geführt wird und wo ich kann nachvollziehen kann, dass man sagt, ja, wir Frauen wetten gleich viel oder ähnlich viel verdienen wie die Männer. Ich meine, frag mal einen Schwimmer oder eine Leichtathletin oder eine Schützin oder einen Mountainbiker. Also dort ist es. dort kannst du Mann und Frau fragen. Die verdienen beide nicht so im Normalfall, dass sie bis an ihr Lebensende ausgesorgt haben. Also es ist. Der Fußball der Männer ist dort auch irgendwo eine Ausnahme. Neben ein paar anderen Sportarten. Aber dass man ein ernsthaftes Spitzensportangebot schafft, ich glaube, das muss möglich sein. Oder dass man das aufrechterhält. Ich will da nicht sagen, dass man das einfach per se nicht macht. Ich glaube, man dürfte von Seiten der Clubs aber mehr machen. Aber jetzt müssen wir auch mehr machen, nämlich mehr vorwärts. Auf dem Brünig ist geschwungen worden am Wochenende. Der Bergklassiker sieht einen neuen Sieger, Adrian Walter. Junge, lange Berner. Und langes Stichwort.
Zu lang.
Von seinem Sieg. Der dritte Gang gegen Innerschweizer Ronny Schöpfer. Der hat 7 Minuten gedauert, statt 6 ungefähr. Dann hat er gewonnen. Dann war er logischerweise fertig gewesen. Und im Nachhinein hat man gemerkt, ja, der Gang hätte eben eigentlich schon lange müssen vorbei sein. Der Kampfrichter hat offenbar irgendwie mit seiner Stoppuhr hantiert und etwas durcheinander gebracht. Sonst hat es niemand gemerkt. Der Sieg hat er gleich sich gehalten. Walter, was nachher dafür gesorgt hat, dass er seinen Schlussgang schafft, wo er nachher ein Fest gönnt. Was machen wir jetzt aus dem?
Ja, irgendwie schade, weil das hat ihm die Möglichkeit gegeben, den Giger zu stellen, glaube ich.
Orlik,
meinte. Orlik, genau, der Orlik zu stellen. Nicht gut, ja. Ich frage mich eben den Kampfrichter, es gibt immer wieder Diskussionen, sind die drinnen, sind sie nicht drinnen. Aber das ist dann wieder zum Teil Auslegungssache. Aber ob die Stoppuhr 6 Minuten zeigt oder nicht, ist nicht Auslegungssache, sondern das ist ein absoluter Wert. 6 Minuten geschwungen, fertig und nicht 7 Minuten. Das ist einfach nicht gut, weil diese Sachen beschädigen das Ansehen der Kampfrichter insgesamt. Nicht nur die im Ring selber stehen, sondern auch die am Tisch sitzen, die es eigentlich sehen sollten.
Die hätten es auch dürfen merken.
Und dass da niemand eingreift, ist auch unverständlich. So verfälscht es das Resultat, was weder für den siegenden Athlet gut ist, noch für die, die dann vielleicht den Schlussgang verpasst haben. Sabotierst du eigentlich den ganzen Anlass mit so etwas Unnötigem. Ich glaube, gewisse Rahmenbedingungen müssen einfach Stimmen, die müssen da sein, das heisst das Wettkampfgericht, das muss verheben, dass man einmal diskutiert, ob es da unten war oder nicht. Das ist zum Teil auch schwierig im Sagmehl, weil die Ringe werden nicht vor jedem Kampf frisch gerechelt, dass es wirklich eben ist. Da hat es zum Teil Berge von Sagmehl irgendwo auf der
einen Seite. Auch im Kampf verschieben sich ja noch einmal die Sagmehlmasse.
Da kann man es halt nicht genau sagen, oder? Die sind zum Teil auf dieser Brücke so wahnsinnig geschickt und schnell. Ob dann beide Schultern unten gewesen sind, mag mich erinnern, Eidgenössische 2007, glaube der Philipp Leimbacher gegen den Stefan Fausch. Wäre eigentlich unten gewesen, hat man nachher gemerkt, haben es nicht gesehen, der eine nachher im Schlussgang, der andere halt nicht. Die Diskussionen gibt es immer, ist ja irgendwie auch noch spannend, oder? Wenn man früher am Fußball können diskutieren, ist es abseits gewesen, ist es nicht abseits gewesen. Man hat es dann zeitlang auch nie erfahren, weil man es nie gesehen hat. Man es irgendwie noch spannender gemacht hat. Da siehst du halt dann, also mindestens als Fernsehzuschauer, siehst du nachher in Zeitlupe jedes Detail und kannst sagen, ja, nein, das ist nicht drin gewesen. Ich glaube, das muss im Schwingsport erhalten bleiben. Finde ich, also mit VAR zu arbeiten, finde ich, kann man es nicht vorstellen. Du hast so eine andere Einstellung.
Jetzt hast du mir gerade Stichwort gegeben, oder? Jetzt hast du mir gerade Stichwort gegeben. Also ich meine, das jetzt ist also ein Klassiker im Hockey. Gibt es ja das manchmal auch, dass die Schiedsrichter schauen, um die Uhr richtig einstellen. Also häufig, wenn irgendwie ein Bulli muss wiederholt werden und die Uhr ist ein paar Sekunden weitergelaufen, ohne dass jemand gemerkt hat, dann geht man schnell schauen, was ist die richtige Zeit. Das wäre jetzt ein klassischer Fall gewesen, wo man merkt, da ist jetzt etwas schief gegangen, auch die zwei Kollegen am Tisch auf der Seite vom Ring haben es nicht gemerkt. Jetzt schauen wir, wenn der Kampf fertig war. Und dann ist er halt leider gestellt für Adrian Walter. Dumm gelaufen, aber kann er sich am Schluss nicht beklagen. Ich meine, man hat ja dann beraten und entschieden, okay, wir werten das jetzt gleich. Finde ich tatsächlich, also für einen Schwingsport nicht gut. Und das mit dem Videobeweis, also ich glaube, man tut der Sache keinen Gefallen, wenn man es wahr nennt, weil das ist ja der Video Assistant Referee und ich finde, im Schwingen sollte es mindestens Schweizerdeutsch können ausgesprochen werden. Aber dass man sich nicht bemüht, eine Form zu finden, wo man ohne allzu grossen Zeitaufwand kann, die gröbsten Schnitzer rauszubekommen, das finde ich schade, weil das... Also.
Aber wo fährst du denn an? Wo fährst du an? Wo du aufhörst, das wissen wir. Bei diesen Festern, die wir wahrscheinlich alle gesehen am Fernsehen. Mhm. Was ist denn mit einem ganz kleinen Festli, wo vielleicht darüber entscheidet, ob einer Kranz gewinnt, wo nachher eventuell einen zeitgenössischen kann oder nicht?
Challenge League haben wir auch keinen Video Assistant Referee. Ja, weil man sich das nicht leistet. Oder? In der Super League haben wir keine kalibrierte Linie. Was ich übrigens super finde, weil dann wirklich nur die ganz offensichtlichen Offside noch einmal kannst zurücknehmen. Was eigentlich im Sinn der Offside-Regeln ist, also in der Champions League und in der Challenge League gelten nicht die gleichen Wahrregeln. Das kannst du im Schwingen problemlos gleich machen. Also von mir aus kann man auch sagen, Fernsehplatz ist der einzige Platz. Man tut kein zusätzliches Equipment in dem Sinn kameratechnisch bereitstellen. Wir schauen einfach, dass wir noch einen Bildschirm haben, geht am Platz, wo man das kann sagen, wie im Hockey, wo der Schiedsrichter auch aus dem Regiewagen die Szene noch einmal serviert überkommt, wo er sich wünscht. Und
das Nein, jetzt Moment mal.
Ja, so ist es doch.
Moment. Ja, das schon. Aber du plädierst dafür, dass man quasi bei einem grossen Schwingfest, schon gleich, kann es ein Teilverbandsfest sein oder ein Bergfest, nur auf einem Platz eine Wahrheit.
Das ist doch kein Problem.
Ja, doch, es ist das Problem, wenn auf einem anderen Platz nebendran eine wichtige Entscheidung verpasst wird, während auf dem Platz zum Beispiel gesehen wird, und ich rede jetzt nicht von einer Minute zu lang laufen, ich meine, das solltest du auch ausmerken, von das brauchst du keine Ware. Und das ist ein Skandal, sagen wir so, weil das sind nicht 5 Sekunden, die überzogen haben, sondern das ist eine Minute. Also viel zu lang. Mhm. Aber jetzt eine Entscheidung auf den Achseln oder nicht auf dem Platz 3, wie sie sagen, auf der Schwägeralp. Mhm. Platz 3, dort hast du keine Ware, dort geht eine Entscheidung durch, der verpasst den Schlussgang und auf dem Fernsehplatz.
Nein, wenn er den Schlussgang verpasst, ist er auch auf dem Fernsehplatz im
Normalfall. Gut, dann müssen wir eine andere Theorie spinnen. Dann hat er halt im vierten Gang einen verpasst, den er drinnen hätte und darum hat er keine Chance mehr auf den Schlussgang gehabt.
Möglicherweise ist das so. Dann Pech. Aber im Normalfall hast du die grossen Kämpfe, wenn man so will. Ja, im Normalfall auch auf dem gleichen Platz. Das ist ja bewusst so gewählt. Man muss ja schauen, dass die Leute wissen, woher schauen. Ist ja auch am zuschauerfreundlichsten abgesehen davon. Und das, davon ausgehend, dass das im Normalfall die entscheidenden Duelle sind. Also im Schwingen ist man auch stolz drauf. Und das zu Recht, dass man im Prinzip von der Champions League bis zu der Drittliga sämtliche Stärkeklasse an einem Fest hat, bei 150 oder 200 Schwinger, je nachdem noch mehr, je nach Fest. Also, das Drittliga-Duell braucht kein Videoschiedsrichter, Champions League-Duell vielleicht eben dann doch. Und warum soll das unfair sein? Sehe ich nicht. Also für mich, wenn man schon noch, ich bin auch der Meinung, man muss schauen, dass es nicht überhand nimmt und dass man nicht jede Szene anschaut und irgendwie. Es soll nicht der Normalfall sein, dass man pro Duell einmal aufs Video schaut. Aber wenn einer das Move als Angemeldet bekommt, dann muss er auch schnell einen Brunnen ausspülen. Dann gibt es einen Unterbruch. Also das möchte es jetzt verleiden. Aber ich mache mir auch keine Illusionen. Ich glaube nicht, dass wir heute oder morgen den Videoschiedsrichter einführen können. Ich glaube einfach nicht, dass es ein Drama wäre. Dürften sich die Schwinger auch ein bisschen entspannen. Man kann ja für Traditionalisten könnte man ja schwarz-weiß machen.
Das nützt nichts. Du musst zuerst
auch ein bisschen retro.
Du musst zuerst eine Bezeichnung haben, die verhebt.
Videobeweis.
Swissness muss eine Rolle spielen.
Ja, das stimmt.
Ohne
das
Swissness zu nennen.
Da hast recht.
Wenn man es im Hockey versucht. Gut, machen wir den Endspurt. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir vorwärts kommen.
Endspurt.
Das grosse Nachrüsten ist offenbar ausgebrochen im Schweizer Fußball. IB marschiert vorne weg. Naja, unentschieden gegen GC, aber immerhin klarer Tabellenführer. Die Konkurrenz scheint zu reagieren. FC Zürich, Donis Avdijajic heute, der FCB Andi Zekiri. Jetzt kommen die, ja beide.
FCB kann ich zu wenig beurteilen. Da sehe ich ja, möglicherweise einen guten Entscheid. Beim FCZ spielt es, glaube ich, keine Rolle im Moment, wer dort vorne stürmt, sondern was der Trainer anstellt mit dem ganzen System. SCB, nicht FCB, der hat den Dominik Cahun können für mehrere Jahre behalten und kriegt noch Benjamin Baumgartner. Ist der SCB wieder voll vorne dabei jetzt?
Ja gut, der SCB wird ziemlich zusammengewürfelt sein, wenn er Anfang Saison spielt. Da waren jetzt doch ein paar Bewegungen drin. Aber ja, also Cahun sicher ein guter Move. Für die nächsten 5 Jahre müsst ihr jetzt, ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie es Ausstiegsklausel technisch aussieht in Richtung Nordamerika, aber für die nächsten 5 Jahre Bunden sicher eine gute Entscheidung. Benjamin Baumgartner, eigentlich für Schweizer Eis ein Topspieler mit Schweizer Lizenz, in Lausanne nicht auf die Tour kommen, muss aber nichts heissen, weil in Lausanne gehen ja Karrieren eigentlich an, zum Einschlafen im Moment. Viel Geld und dann kommt nicht viel dabei raus. Also ich glaube, ja, mit dem SCB wird es aufwärts gehen, nächste Saison nicht wirklich aufwärts gegangen ist. Für die U18 Nazi, Schweizer ist okay, die haben gegen Kanada gespielt und 14 Gegengol kassiert, 0-14.
Kommt mir fast vor wie bei uns früher, U20 WM in Hamilton, auch noch 85, 12-1 gegen Kanada. Das war die Steizung vom Schweizer Hockey. Ich glaube, wir müssen nicht aufpassen. Wir sind auf dem besten Weg zurück in die Zeit, weil unsere Junioren, der Nachwuchs, wird vernachlässigt. Sagen wir es mal so. Wir haben mit dem Marcel Jenny vor der WM schon geredet. Also, da ist einfach der Abstand wieder riesig zu den besten Nationen. Wir reden im Dienstag Nachmittag, zweites Spiel gegen Schweden, schauen wir mal, wie es dort aussieht, aber die Schweden sind eher näher an Kanada als näher bei uns. Super League, wenn wir noch schnell anschauen, am Wochenende schon angesprochen, FCZ Sion und FCB IB, FCB IB, da ist man gespannt drauf. So, also Teammeistertipp FCB, da muss man sagen, da muss jetzt ein Sieg vom FCB her.
Ich glaube, das wird schwierig. Ich glaube, es gibt ein Unentschieden. Spielen ja beide noch unter der Woche im Europa Cup. Basel gegen Bröntby, IB gegen die Finnen. Wo mir jetzt natürlich am Herz liegen seit letzter Woche, aber ich glaube, Kuopio wird es da schwer haben. Nein, ich würde auf ein 1-1 tippen und Zürich-Sion ebenfalls am Wochenende. Ja, die Frage ist, bei Sion jetzt der Balotelli schon dabei oder nicht, der seit Tagen durchs Wallis geistert und mittlerweile seit einer Woche. Also ich würde sagen, FCZ gegen Sion ohne Balotelli gibt wieder einen Punkt. Ich glaube, da gibt es ein No-No und mit Balotelli dann ein 0-1.
Das 0-1.
Für Sion.
Wegen Balotelli?
Ja, Balotelli-Effekt.
Der einzige absolut. Effekt, den der hat, ist das Verletzung rund ausverkauft sein könnte, wenn der kommt, weil man den doch sehen wird. Sonst glaube ich, der FCZ hat gute Chancen zum Sion schlagen. Ich tippe mal auf 2-0. Ist zwar hanebüchen, ich weiss, wie soll der FCZ 2 Goal schiessen, wenn er bis jetzt ja, keine Chance hat. Aber meine Hoffnung gründet auf einen Erfolg in Linfield, also in Belfast gegen den FCZ Linfield. Und dann löst sich der Knopf. Ich möchte es dem Franco vor, der gönnt, tut mir fast ein bisschen leid. Und das ist kein gutes Zeichen, wenn mir ein Trainer leid tut.
Basel IB, Tipp.
Basel IB, ich bin jetzt mal frech. 3-1 für Basel.
Hoppa schon. Danke fürs Zuhören.
Ja, gut. Bis nächstes Mal.
Gute Nacht.
Dann lösen wir auf.
Ja, bestimmt.